Wir wollen in diesen Tagen uns mit dem zweiten Petrusbrief befassen. Und als Hilfe habe ich hier so ein paar Texte und die Gliederung projiziert, sodass es ein bisschen einfacher wird zu folgen. Wir wollen uns Zeit nehmen für diesen Brief. Er ist ein besonderer Brief. Wir haben nur diese zwei Briefe von Petrus bekommen. Petrus gehört mit Paulus und Johannes zu den Aposteln, die uns aus dem Neuen Testament ja sehr gut bekannt sind. Und Paulus erwähnt im 1. Korinther 13 drei Tugenden: Glaube, Hoffnung und Liebe. Und diese drei, das sind auch die Themen, die diese drei Apostel besonders behandelt haben. Paulus ist der Mann des Glaubens, der sehr viel über den Glauben uns mitgeteilt hat. Und der Apostel Johannes, das wissen wir alle, das ist der Mann der Liebe, der ein ganz besonderer, ganz spezieller ist im Neuen Testament und ganz starke Betonung legt auf die Liebe. Und Petrus ist der Mann der Hoffnung. Petrus ist der Mann, der in seinem Brief die Hoffnung des Christen vor Augen führt. Und in seinen beiden Briefen. Und wir wollen heute besonders jetzt den zweiten Petrusbrief betrachten und auch morgen, so der Herr Gelingen schenkt. Ich möchte aber, bevor wir mit zu lesen beginnen mit dem Text, möchte ich doch ein paar einleitende Worte noch dazu sagen. Über die Umstände dieses Briefes wissen wir sehr wenig. Wo er geschrieben wurde, wissen wir nicht. Und auch nicht die genaue Zeit, wann er geschrieben wurde, aber wahrscheinlich gegen Ende des Lebens des Apostels Petrus. Vielleicht in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts, also 60 bis etwa 66. Wir wissen auch nicht ganz genau, wann der Apostel Petrus gestorben ist, entweder 65 oder 66 oder 64, aber etwa um diese Zeit. Und Petrus spricht ja in diesem Brief von seinem nahenden Tod. Von daher dürfen wir also annehmen, dass er in den 60er Jahren entstanden ist, dieser Brief. Und was sind die Hauptgedanken in diesen beiden Briefen, im ersten Petrusbrief und im zweiten Petrusbrief? Dazu müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen über die Welten, in denen wir leben. Wir leben ja als Christen in zwei Welten. Die eine Welt, das ist die irdische Welt, und die andere Welt ist die geistliche Welt. Und Petrus nimmt das ganz besonders zum Thema. Ja? Der Christ lebt in zwei Welten, aber nur zum Teil. In der einen Welt lebt er nicht mehr ganz und in der anderen Welt ist er noch nicht ganz dort, in einer gewissen Hinsicht. Ja? Wenn wir unser Leben betrachten, wir sind einerseits, sind wir noch in dieser Welt mit dem Körper, aber wir fühlen uns nicht mehr zu Hause in dieser Welt. Ein Christ fühlt sich nicht zu Hause in diesem System dieser Welt, in der er lebt, und er hat eine Hoffnung im Herzen und er weiß, wohin er geht. Und auf der anderen Seite ist ein Christ einer, der schon im Himmel ist, in Christus. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 6 lesen wir, dass wir in Christus versetzt worden sind. Und dass wir jetzt in Christus, dass er uns mitsitzen hat lassen in der Himmelswelt. Also wir sind einerseits schon dort, aber doch noch nicht ganz dort. Man kann auch sagen, ein Christ lebt in beiden Welten gleichzeitig. Er lebt in der irdischen Welt mit dem Körper und er lebt in der geistlichen Welt in Christus. Er ist mit der geistlichen Welt verbunden durch den Heiligen Geist. Und er lebt in diesem Raum des Heiligen Geistes. Und Petrus hat das ganz besonders zum Thema. Auch im zweiten Petrusbrief werden wir jetzt einige Male von der Welt reden und dass wir der Welt entflohen sind. dass wenn jemand Christ ist, dann ist er der Welt entflohen. Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 4. Dort heißt es, am Ende des Verses 4, nachdem ihr der Verdorbenheit entflohen wart, die in der Welt ist durch die Lust. Er spricht hier von Menschen, die entflohen sind der Verdorbenheit, die in der Welt ist. Also sie sind aus irgendeinem Bereich entflohen. Und in Kapitel 2, Vers 20, spricht der Apostel, Kapitel 2, Vers 20, wenn sie, nachdem sie im Erkennen des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen waren, wieder aber durch diese verstrickt sind, ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Hier spricht er von Menschen, die den Befleckungen der Welt entflohen waren. Oder in Kapitel 3, Vers 10, werden wir lesen, Kapitel 3, Vers 10, der Tag des Herrn wird aber kommen wie der Dieb in der Nacht, an dem die Himmel mit Sausen und Krachen vergehen werden, die Elemente aber werden verbrennen und sich auflösen und die Erde und die Werke auf ihr werden verbrannt werden. Er spricht ja von dem Ende dieser Welt. Und in Vers 13, da spannt er den Bogen ganz weit nach vorne. Wir erwarten aber gemäß seiner Verheißung ganz neue Himmel und eine ganz neue Erde, solche, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also da spricht er von dem neuen Himmel und der neuen Erde, von der neuen Schöpfung, die einmal sein wird. Also der Apostel Petrus macht seinen Lesern diese Spannung bewusst. Wir leben in einer Spannung. Und er lässt sie aber nicht alleine, er lässt sie da nicht hängen, ja, sondern er möchte ihnen Hilfen geben für dieses Leben zwischen zwei Welten. Und der erste Petrusbrief, den wir heute nicht lesen werden, aber der erste Petrusbrief, der hat dieses Thema, Hilfen für Christen zwischen zwei Welten oder Hilfen für Pilger, für Wanderer, für Fremdlinge, die zwischen zwei Welten leben. Aber was ist die Botschaft des zweiten Petrusbriefes? Da möchte ich, dass wir uns einige Verse betrachten. Es beginnt ganz vorne, der Schlüssel zu einem Buch, der hängt oft ganz vorne, wie der Schlüssel zu einem Haus bei der Haustüre ganz vorne hängt. Und wenn das Haus zwei Türen hat, hängt vielleicht ein Schlüssel vorne und einer hinten. Und so ist es auch mit dem zweiten Petrusbrief. Da steckt ein Schlüssel vorne und ein Schlüssel hinten. In Kapitel 1, Vers 2 ist der erste Schlüssel, der vordere Schlüssel. Dort heißt es, ich habe diesen Vers schon gelesen, Gnade werde euch vermehrt und Friede. Oder man könnte auch übersetzen, Gnade und Friede soll euch vermehrt werden. In Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Also, hier beginnt Petrus den Brief ganz anders als Paulus seine Briefe beginnt. Er spricht hier von Vermehrung von Gnade und Friede. Paulus sagt das nicht so. Da ist Petrus einzigartig. Das ist dem Petrus ein großes Anliegen, dass die Gnade und der Friede vermehrt werden. Wir werden noch darauf kommen, was das bedeutet. Und dann der letzte Vers in dem Brief ganz hinten, da ist der Schlüssel hinten. Wachset aber in Gnade und Kenntnis Jesu oder Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesu Christi. Ihm gebührt die Herrlichkeit jetzt und bis in den Tag der Ewigkeit. Amen. Vorne spricht er von Vermehrung der Gnade und des Friedens infolge von Erkenntnis Gottes und Jesu Christi. Hinten spricht er, gibt er einem Aufruf, zu wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesu Christi. Es geht beide Male um Wachstum, um Vermehrung. Es geht darum, dass Christen wachsen und Fortschritte machen. auch in den ersten Versen, wir werden das dann später dann lesen, in den Versen Kapitel 1, Vers 5 bis 8, spricht er von Fortschritten, die gemacht werden sollen. Also, es geht darum, Fortschritte zu machen, und wir haben diese zwei Verse gelesen. Jetzt habe ich sie hier nochmal auf der Folie. Gnade und Friede werde euch vermehrt, einerseits, und wachset aber in Gnade und Kenntnis unseres Retters Jesu Christi, am Ende des Briefes. Und worum geht es noch? Wir lesen sehr viel von Festigkeit. Es geht sehr viel auch in diesem Brief um Festigkeit. Man soll gefestigt werden. Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 10, wenn wir das lesen in unseren Bibeln: Deshalb, Brüder, befleißiget euch, umso mehr euer Gerufensein und eure Erwählung festzumachen, denn im Tun dieser Dinge werdet ihr keinesfalls je straucheln und zu Fall kommen. Oder in Kapitel 1, Vers 12, da lesen wir davon, er spricht, dass ihr gefestigt worden seid in der Wahrheit. Also das kommt öfters vor in diesem Brief, auch in Kapitel 1, Vers 19. Wir haben desto fester das prophetische Wort. Da spricht er dann über die Zuverlässigkeit des festen Wortes. Und er will, dass die Christen fest werden, denen er hier schreibt. Denn es gibt nämlich Gefahren. Und in Kapitel 2, Vers 14 spricht er davon, da gibt es Leute, die locken ungefestigte Seelen an. Ungefestigte Seelen werden angelockt. Ja? Die sind gefährdet. Oder in Kapitel 3, Vers 16, da lesen wir davon, da gibt es Menschen, die irgendwelche Dinge in der Schrift verdrehen. Das sind solche Menschen, die ungelehrt und ungefestigt sind. Sie verdrehen die Schrift, weil sie ungefestigt sind. Auch hier ist wieder dieses Wort. Und in Kapitel 3, Vers 17 kommt ein Aufruf: Ihr also, Geliebte, seid auf der Hut, damit ihr nicht weggeführt werdet und aus eurer Festigkeit fallet. Also wir sehen hier, dass das Thema ist Festigkeit. Sie sollen fest werden. Gut, also es geht um Wachstum und es geht um Festigkeit. Aber dann haben wir noch etwas. Wir lesen öfters in diesem Brief davon, dass man wach werden soll. Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 12 heißt es, weshalb ich es nicht unterlassen werde, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und gefestigt worden seid in der Wahrheit. Ich halte es aber für recht, solange ich in dieser Zeltwohnung bin, euch durch Erinnern ganz wach zu rufen. Und da steht im Griechischen ein Wort, das heißt hellwach, ganz wach rufen. Das wird betont, dass man ganz wach wird, dass man nicht so dahin schlummert. Und es heißt dann weiter, Vers 15, ich werde beflissen sein oder ich werde fleißig sein, sodass ihr auch jederzeit nach meinem Ausgang imstande seid, diese Dinge in Erinnerung zu bringen. Petrus möchte also, dass die Christen, die diesen Brief lesen, in der Lage werden, auch andere zu erinnern, auch andere wach zu rufen, wenn die in Gefahr stehen, einzuschlafen. Es ist interessant, wir haben also diese drei Dinge, wir haben gesagt, es geht um Fortschritte machen, wachsen, es geht um Festigkeit, fest werden, und es geht darum, dass wir wach werden. Und es ist interessant, dass gerade Petrus aus eigener Erfahrung spricht, er hat Erfahrungen gemacht in seinem Leben, wo der Herr ihm gesagt hat: Petrus, wenn du einmal umgekehrt bist, wenn du dich einmal bekehrst, dann tue was. Nach Luther-Übersetzung, dann stärke deine Brüder. Aber im Griechischen heißt es, dann festige deine Brüder. Dann mach sie fest. Also wenn du mal dich bekehrst oder umkehrst von dem Weg, der Herr hat ihm vorausgesagt, dass er den Herrn dreimal verleugnen wird. Lukas Kapitel 22, Vers 32, aber wenn du dich dermaleinst bekehrst oder umkehrst, dann festige deine Brüder. 22, Vers 32. Er sollte der Mann werden, der das Wort Gottes den anderen in Erinnerung rufen soll. Er soll sie in der Botschaft, im Wort Gottes festigen. Ich habe gefleht für dich, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und nachdem du einst umgekehrt bist, festige deine Brüder. Petrus ist der Felsenmann. Petros. Petros heißt ein Felsbrocken. Auf Aramäisch Kephas, ein Felsen. Und der Petrus war ein besonderer Mann in der Geschichte. Er war der Erste, der das Reich Gottes aufgeschlossen hat für die Juden, der das Reich Gottes aufgeschlossen hat für die Samariter, der das Reich Gottes aufgeschlossen hat für die Heiden. Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 8, Apostelgeschichte 10. Es war immer Petrus, den der Herr verwendet hat, als besonderen Führer unter den Aposteln. Petrus und Johannes und Jakobus, das waren die drei Säulen in Jerusalem. Jakobus, der Herrenbruder. Also Petrus, der Felsenmann, aber das war er nicht immer. Früher war er ein Simeon, ein Jude mit einem Namen Simeon. Aber dann hat er Christus gefunden und dann hat er den Namen Petrus bekommen. Petrus. Und aus einem unbeständigen Mann wurde ein Felsbrocken. Einer, der feststeht, der verankert ist in Jesus Christus, der verankert ist in der Wahrheit. Und was war nachher noch? Der Herr hat ihn ja gerufen, mit ihm, er soll Menschenfischer werden. Aber nachdem der Herr gekreuzigt wurde und Petrus den Herrn damals verleugnet hat, und nachdem der Petrus wiederhergestellt wurde, was sagt der Herr Jesus zu ihm? Was soll er machen? Er sagt nicht, Petrus, liebst du Fische? Nein. Petrus, liebst du mich? Und dann sagt er, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Petrus soll ein Hirte werden. Vorher war Petrus ein Menschenfischer gewesen, aber jetzt soll Petrus ein Hirte werden. Ein Mann, der Weide gibt, der hütet. Ein Hirte, das ist ja die Aufgabe von einem Hirten, oder? Dass er die Schafe nährt, auf die Weide führt und dass er sie behütet vor Gefahren. Und hier in diesem Brief haben wir einen Petrus, der die Gemeinde Jesu behütet vor Gefahren. Und es gibt große Gefahren. Und dieser zweite Petrusbrief ist sehr, sehr aktuell, denn auch heute gibt es sehr große Gefahren für die Gemeinde Jesu. Und von daher tun wir gut, auf diesen Brief zu achten, den der Herr uns hier gegeben hat. Wer nicht fest ist, kann nicht wachsen und kann sich nicht hüten vor den Gefahren, die kommen. Jetzt kommt Petrus und hütet die Schafe und gibt ihnen Hilfe, dass sie fest werden und dass sie sich auch weiterhin hüten können vor den Gefahren und dass sie auch anderen eine Hilfestellung leisten können und andere hüten können. Das ist die Frage, wie können wir fest werden? Wie können wir wachsen angesichts der Gefahren heute? Das ist also dieses ganz wichtige Thema in diesem Brief. Und das kostet etwas. Da muss man fleißig sein, sagt Petrus. Petrus sagt mehrere Male in dem Brief, dass wir fleißig sein sollen. Ich hatte dann davon gesprochen, Petrus ruft also die Menschen auf, dass sie wach werden, in Kapitel 1, Vers 12 bis 15. Und da haben wir noch einen zweiten Vers, in Kapitel 3, Vers 1 und 2. Wo er noch einmal ruft oder noch einmal schreibt, diesen bereits zweiten Brief schreibe ich mit Ihnen, nämlich mit diesen beiden Briefen, erinnere ich euch und rufe ich euer lauteres Denken ganz wach. Petrus ruft unser Denken wach und es soll ein lauteres Denken sein. Rufe ich euer lauteres Denken ganz wach, zu gedenken der Worte, die von den heiligen Propheten zuvor gesprochen wurden und unseres, der Apostel des Herrn und Retters, Gebotes, die wir die Apostel des Herrn und Retters sind. Was ist also das Mittel, das jetzt Gott gebraucht, damit wir fest werden und damit wir wachsen? Petrus wird uns aufzeigen, wie wir wachsen können. Und wir haben das eigentlich in der Einleitung schon gelesen, durch Erkenntnis Jesu Christi, durch Erkenntnis Gottes und durch Erkenntnis Jesu Christi, sagt er, wachset in der Gnade oder die Gnade werde vermehrt und der Friede durch Erkenntnis Jesu Christi und Gottes und dann zum Schluss wachset in der Gnade und in der Erkenntnis Jesu Christi und Gottes. Das heißt, wir sollen Gott mehr und mehr kennenlernen, unseren Herrn mehr und mehr kennenlernen. In Vers 8 vom ersten Kapitel lesen wir das auch noch einmal. In Vers 8, in Kapitel 1. Wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und im reichen Maße, stellen sie euch nicht als Untätige hin, noch als Unfruchtbare, zur Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesu Christi. Also, und Vers 9. Denn der, bei dem diese Dinge nicht vorhanden sind, ist blind, denn er verschließt die Augen. Er brachte nämlich in Vergessenheit die Reinigung von seinen vorigen Sünden. Hier spricht er in Vers 8, dass sie nicht unfruchtbar sein werden in der Erkenntnis, beziehungsweise zu vermehrter Erkenntnis hin, werden sie nicht unfruchtbar sein, wenn diese Dinge vorhanden sind, von denen er in Vers 5 bis 8 spricht. Wir werden darauf noch zurückkommen, aber ich möchte nur auf das eine hinweisen, es geht hier wieder um die Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Und Vers 10, deshalb Brüder, befleißigt euch umso mehr, euer Gerufensein und eure Erwählung festzumachen, denn im Tun dieser Dinge werdet ihr keinesfalls je straucheln und zu Fall kommen. Also, was ist jetzt die Botschaft dieses Briefes? Ich habe hier auf der Folie einfach geschrieben, Gottes Wort in Erinnerung rufen und die Gläubigen in der Botschaft Jesu Christi festigen. Das ist die Botschaft dieses Briefes. Hier habe ich noch die Verse, die habe ich vorher nicht gezeigt. Die Verse, auf die ich vorher aufmerksam gemacht habe. Petrus weidet die Gemeinde Jesu, Petrus festigt die Brüder. Das heißt, er festigt die Gemeinde Jesu. Gut, also wir haben hier, um das jetzt zusammenzufassen, wir leben zwischen zwei Welten, beziehungsweise in einem gewissen Sinn können wir auch sagen, wir leben in beiden Welten, aber nicht ganz dort und nicht ganz hier sozusagen. Hier sind diese Verse, die ich angegeben habe. Wir sind der Verdorbenheit in der Welt entflohen. Wir sind den Befleckungen der Welt entflohen und diese Welt selber wird eines Tages vergehen und die Erde, die Werke werden verbrennen. Dieses alles wird aufgelöst werden und in Kapitel 3, Vers 13, wir erwarten nach seiner Verheißung ganz neue Himmel und eine ganz neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das als Zusammenfassung. Die Gefahr ist, dass man strauchelt. Die Gefahr, die hier Petrus in diesem Brief immer wieder ansprechen wird, ist, dass man strauchelt. Im ersten Petrusbrief gab es auch eine Gefahr. Im ersten Petrusbrief war die Gefahr, dass man untreu wird wegen der Leiden. Da geht es sehr viel um Leiden im ersten Brief. Und dass Christen das Ziel verfehlen, weil sie nachgeben unter dem Druck der Leiden. Aber im zweiten Brief, da ist die Gefahr, dass Menschen, die selber unsittlich wandeln und ein frommes Bekenntnis haben, die anderen Christen dazu verleiten, ebenfalls unsittlich zu wandeln und ein frommes Bekenntnis zu haben. Das heißt, er will zeigen, das werden wir dann in Kapitel 2 lesen, in diesem langen Kapitel, im 2. Petrus 2, das sind Menschen, die reden zwar fromm, aber sie verführen die Herzen der Arglosen. Sie verführen die Gläubigen. Und die Gefahr ist, dass sie das Ziel verfehlen. So sagt Petrus, ich möchte noch einmal darauf aufmerksam machen, in Kapitel 3, Vers 17, Ihr also Geliebte, da ihr im Voraus Kenntnis besitzt, hütet euch stets, damit ihr nicht durch den Irrtum der Gesetzlosen zusammen mit ihnen weggeführt werdet und aus der eigenen Festigkeit fallet. Das ist die Gefahr, aus der eigenen Festigkeit heraus zu fallen. Ja, was vielleicht bei diesem Brief auch noch sehr wichtig ist, wir werden auch dazu kommen, aber möchte es doch jetzt schon erwähnen. Der zweite Petrusbrief ist der einzige Brief in der ganzen Bibel, der ein Ereignis über ein Ereignis spricht, das die Apostel Petrus, Jakobus und Johannes erlebt haben, gleichsam ein Höhepunkt in ihrem Leben. Und nur Petrus spricht davon und nur einmal spricht er davon. Das ist das Ereignis am Berg der Verklärung. Das Ereignis, so nennen wir den Berg, eigentlich ist es einfach ein normaler Berg gewesen, das war das Ereignis der Verklärung Christi auf dem Berg. Und das wird in Kapitel 1 ab Vers 16 dann erwähnt werden. Da spricht Petrus von dieser großartigen Sache, die er damals erlebt hat, als sie mit dem Herrn Jesus mit hinaufgegangen sind auf diesem Berg und wo der Herr Jesus vor ihren Augen verwandelt wurde. Und da fragt man sich jetzt, warum erwähnt der Petrus diese Sache? Und warum erwähnt er sie gerade in seinem Brief? Nun, wir werden merken, in diesem Brief geht es darum, dass Petrus zeigen wird, weil wir ja in zwei Welten leben, möchte er zeigen, eines Tages wird die andere Welt hereinbrechen in diese Welt, in der wir heute leben. Und eine Vorschau von dem, was eines Tages geschehen wird, eine Vorschau von dem haben die drei Apostel damals erlebt auf dem Berg der Verklärung. Also eine Vorschau der Intervention Gottes, mit einem Fremdwort, des Hereinkommen Gottes in diese Welt. Der Herr Jesus war am Berg und er betete dort, sagt uns Lukas, und er war in Kontakt mit der anderen Welt. Während er in dieser Welt war, hat er Kontakt gehabt mit der anderen Welt. Und er ist uns hierin ein Vorbild. Wir sollen auch so leben. Während wir in dieser Welt leben, sollen wir Kontakt haben mit der anderen Welt. Ganz lebendigen Kontakt. Und Petrus wird uns dann zeigen, die Welt hier ist am Vergehen. Sie wird vergehen. Und wenn diese Welt hier vergeht, was ist dann der Sinn unseres Daseins? Warum sind wir da? Wenn ich nur für diese Welt leben würde, dann wäre das wirklich eine Frage. Was hat das Leben für einen Sinn, wenn diese Welt vergeht? Wenn diese Welt die einzige ist, dann ist unser Leben umsonst gelebt. Und wir leben mit Menschen zusammen. Wir sitzen im Zug, wir sind in der Arbeit, wir leben mit Menschen zusammen, die leben nur für diese Welt. Und es ist gut, wenn wir uns bewusst sind dessen, und dass wir ein Anliegen bekommen für diese Menschen, die nur diese Welt sehen. Ihr Leben ist sinnlos. Und sie täuschen sich über das Leben hinweg, sie versuchen es sich möglichst schön zu machen und das Sterben hinauszuzögern. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Aber wenn es so ist, wie Petrus es sagt, dass es eine andere Welt gibt, auf die wir hinleben, dann hat unser Leben einen großen Sinn. Diese Welt ist zeitlich, aber es gibt eine andere Welt und die ist ewig. In Kapitel 1, Vers 11 wird er davon sprechen, dass der Herr Jesus gewissen Leuten einen großen Eingang geben wird in das ewige Königreich unseres Herrn und Retters Jesus Christus, oder? So wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang in das ewige Königreich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Deshalb sollen wir Fortschritt machen. Und wenn wir einen Blick auf eine andere Welt leben, dann ist es wichtig, dass wir Fortschritte machen. Es gibt jeden Fortschritt, jeden geistlichen Fortschritt, den wir hier machen, der hat eine Auswirkung, hat Bedeutung für die andere Welt. Wenn wir hier Siege erleben, wenn wir hier über Sünde Sieg haben, wenn wir hier über unsere Charaktereigenschaften, die uns so viele Probleme machen, Sieg haben, dann wird das Auswirkungen haben auf die andere Welt. Wenn wir hier treu dem Herrn dienen, dann wird das Auswirkungen haben auf die andere Welt. Wenn wir den Charakter Jesu Christi in unserem Leben mehr und mehr hervorbringen, dann wird das Auswirkungen haben in der anderen Welt, eines Tages. Und es wird hier Auswirkungen haben, dass andere Menschen zu Christus finden und da gibt es einen mehr in der anderen Welt. Wenn durch mein Zeugnis jemand angesprochen wird und interessiert wird für das Wort Gottes. Jeder Fortschritt hat ewige Bedeutung. Und diese Christen sollen geistliche Fortschritte machen, aber es gibt auch Fortschritte im Bösen. Und das stellen wir fest. Und das stellt Petrus fest in Kapitel 2. Heute hört man oft, das Alte, das ist überholt und nur das Neue ist gut. Man muss neu umdenken. Man muss sich verändern. Die Welt verändert sich. Petrus stellt uns ganz klar, dass die neue Moral nicht gut ist, dass die neue Moral böse ist und dass die neue Moral falsch ist. Von daher ist Petrus so aktuell für uns. Gott wird eines Tages auf den Plan treten, er wird intervenieren in unsere Welt durch die Ankunft Jesu Christi. Welche Beweise gibt es dafür, dass der Herr eines Tages in diese Welt hereinbrechen wird und dass es ein Gericht geben wird? Welche Beweise gibt es dafür? Petrus schreibt in seinem zweiten Brief in Kapitel 2 drei Beweise. Wir werden darauf noch zurückkommen. Aber ich möchte, dass wir jetzt schon ein bisschen einen Überblick bekommen über diesen zweiten Petrusbrief. Dreimal ist Gott in der Geschichte interveniert. Das heißt, dreimal hat Gott mächtig eingegriffen in den Lauf dieser Geschichte dieser Welt. Und in Kapitel 2 spricht er davon. Einmal beim Fall der Engel, als die Engel sündigten, hat Gott eingegriffen und hat sie in die Finsternis verbannt. Das zweite Mal bei der Sintflut, zur Zeit Noahs, hat Gott eingegriffen. Und das dritte Mal bei Sodom und Gomorra hat Gott eingegriffen. Und nach all diesen drei Interventionen Gottes ging die Geschichte weiter. Und Petrus wird uns zeigen, dass Gott eines Tages noch einmal eingreifen wird in unsere Welt. Bei der Ankunft Jesu Christi. Das wird der größte Eingriff sein. Die größte Intervention Gottes in diese Welt. Aber genauso wie damals die Geschichte immer weitergegangen ist, so wird auch, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wird die Geschichte weitergehen. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Eine neue Schöpfung, sagt Petrus. Was ist die Hauptlektion für die Leser? Nun, wenn Gott in der Zukunft eingreifen wird in diese Welt und wenn Gott will, dass wir Fortschritte machen, so schreibt Petrus jetzt diesen Brief, um uns zu motivieren, um all die Leser, die diesen Brief lesen, zu motivieren. Jeder wahre Fortschritt in der Welt hier wird Folgen haben in der Welt dort. Und weil das so ist, sollen wir fleißig sein. Deshalb ruft er uns auf, fleißig zu sein und Fortschritte zu machen. Es liegt also an uns, ob wir mitmachen. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, Gott arbeitet souverän an mir und wenn er nicht arbeitet, dann kann ich halt nichts dafür. Nein, der Christ, der soll fleißig sein. Aber wie sieht das aus? Was soll er denn tun? Wie sieht das Fleißigsein aus? Nun, Petrus sagt, das Wichtigste ist, dass man etwas nicht vergisst. Wir sollen wachgerufen werden. Petrus wird es nicht unterlassen, immer wieder an diese Dinge zu erinnern, auch wenn er ein unpopulärer Prediger wird, der sich immer wiederholt. Das nimmt er in Kauf. Er wird es nicht unterlassen, immer wieder an diese Tatsachen zu erinnern, an die Fakten. Und er wird an das Wort Gottes erinnern, an das prophetische Wort des Alten Bundes, des Alten Testaments und an das Wort des Herrn Jesus und der Apostel. Also, vielleicht sollten wir hier die Pause machen.